Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Das ist die 6 Uhr Ausgabe von heute Morgen mit diesen Themen. Erfolg zum Jahresende. US-Präsident Obama sichert sich eine Mehrheit für das Abrüstungsabkommen. Chaos ohne Ende. Am Flughafen London Heathrow ist an einen normalen Flugbetrieb nicht zu denken. Und Kampf der unbezahlbaren Wohnungen. Die teure Stadt Zug schafft Zonen für preisgünstigere Wohnungen. Es ist heute Morgen zur Wochenmitte. Ich bin Simon Loy. Guten Tag. Nun zu Regula Siegfried. Sie liest die Nachrichtenübersicht.
In den USA ist jetzt praktisch sicher, dass der Senat das START-Abrüstungsabkommen ratifizieren wird. Bei einer vorentscheidenden Abstimmung im Senat erreichten die Demokraten von Präsident Obama 67 Stimmen. Für die Schlussabstimmung über das START-Abkommen wäre damit die nötige Zweidrittelmehrheit erreicht. Die endgültige Entscheidung fällt voraussichtlich morgen Donnerstag. Die Ratifizierung des Abkommens ist eines von Obamas größten außenpolitischen Zielen. Es sieht vor, die atomaren Waffenlager der USA und Russlands zu verkleinern. Bei der wichtigsten Drehscheibe der europäischen Luftfahrt, dem Flughafen Heathrow in London, läuft der Betrieb noch immer nicht geregelt, schon den 5. Tag in Folge. Nun meldete sich auch Premierminister Cameron zu Wort. Er sei frustriert darüber, dass die Probleme so lange nicht gelöst würden. Auch am wichtigsten deutschen Flughafen in Frankfurt bleibt die Lage angespannt. Zusätzlich zu den regulären Passagieren müssten auch noch 3.500 gestrandete Fluggäste betreut werden. Und das bei immer noch vielen Ausfällen und Verspätungen, hieß es beim Flughafenbetreiber. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat nach der umstrittenen Präsidentenwahl in der Elfenbeinküste vor einem Bürgerkrieg gewarnt. Der bisherige Präsident Laurent Gbagbo weigert sich nach seiner Wahlniederlage weiterhin die Macht abzutreten. Er sei der Präsident des Landes, sagte Gbagbo im Staatsfernsehen. Zudem schlug er vor, eine internationale Kommission unter Führung der Afrikanischen Union solle die umstrittenen Wahlen überprüfen. Die tschechische Mitte-Rechts-Regierung hat ein Misstrauensvotum im Parlament überstanden. Der Antrag von oppositionellen Sozialdemokraten fand keine Mehrheit. Damit wurde verhindert, dass die erst seit 5 Monaten amtierende Drei-Parteien-Koalition zusammenbricht. Hintergrund der Abstimmung ist eine Korruptionsaffäre im Umweltministerium. In der Schweizer Eishockeymeisterschaft gewann Bern gegen Freiburg 5:1. Kloten besiegte die ZSC Lions 2:1. Biel unterlag Langnau 2:4. Davos bezwang Ambrì 3:1. Lugano verlor gegen Rapperswil-Jona 2:3 und Zug schlug Genf 6:2. Roger Federer hat in Zürich das Tennis-Benefizspiel gegen Rafael Nadal gewonnen mit 2:1 Sätzen. Die Einnahmen aus dem Spiel, über 2,5 Millionen Franken, kommen Kindern in Afrika zugute. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 11.533 Punkten plus 0,5%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.362 Punkten minus 0,1%. Der Dollar wird zu 95,58 Rappen gehandelt, der Euro zu 1,2581 bzw. zu 1,3137 $. Und das Wetter? Am Jura und am Nordrand der Schweiz zunächst verbreitet Regen, in den Alpen mit Föhn trocken, am Nachmittag zunehmend sonnig. Im Süden verbreitet Schneefall, Temperatur um 5 Grad mit Föhn bis 10 Grad.
6:04 Uhr, Sie hören Schweizer Radio DRS. Es war vor 1,5 Jahren in Prag.
I state clearly and with conviction, America's commitment to seek the peace and security of a world without nuclear weapons.
Eine Welt ohne Atomwaffen, versprach US-Präsident Barack Obama den Menschen. Nun ist in dieser Frage einiges gegangen, zuletzt diese Nacht. Da hat der amerikanische Senat in einer entscheidenden Vorabstimmung grünes Licht gegeben für einen Abrüstungsvertrag mit Russland. Mit diesem Vertrag soll die Zahl der Atomwaffen sowohl in den USA wie auch in Russland deutlich verkleinert werden. Ich fragte Max Ackermann in den USA, ob sie nun komme, die versprochene Welt ohne Atomwaffen.
Ja, noch lange nicht, aber immerhin ein kleiner Fortschritt ist es sicher. Die Zahl der strategischen Atomsprengköpfe soll in den nächsten 7 Jahren von 2200 auf noch je 1500 reduziert werden. Die Trägersysteme werden sogar halbiert und das Ganze soll auch überwacht werden. Das tönt nicht schlecht, aber beide Länder werden nach wie vor genug Atomwaffen haben, um die ganze Menschheit gleich mehrfach auslöschen zu können. Oder wie es ein Senator heute sagte, wir können noch immer jeden Angreifer in die Ewigkeit pushen.
Warum denn, wenn das immer noch so klar bleibt, ist denn dieser Vertrag ein wichtiges außenpolitisches Ziel für die Regierung Obama?
Ja, Präsident Obama hat sich immer für eine Reduzierung der Atomwaffen ausgesprochen und so ist es sicher ein Erfolg für ihn. Er hat auch Fortschritte erzielt im Verhältnis zu Russland und würde der Senat nun diesen Startvertrag nicht ratifizieren, dann wäre das ein empfindlicher Rückschlag und zwischendurch sah es ja gar nicht gut aus. Die Republikaner schienen ihm diese Niederlage zufügen zu wollen, auch auf das Risiko hin, das Verhältnis mit Russland schwer zu beschädigen. Nun aber hat sich doch fast ein Dutzend republikanische Senatoren doch noch eines Besseren besonnen.
Sie haben diesen Widerstand der Republikaner angetönt. Nun kommt also diese Kehrtwende. Was ist da passiert?
Präsident Obama hat in den letzten Tagen und Wochen mächtig Druck gemacht und er hat auch um Ja-Stimmen geworben. Er hat auch Zugeständnisse gemacht. So sollen in den nächsten 10 Jahren 85 Milliarden Dollar für die Modernisierung des amerikanischen Atomwaffenarsenals ausgegeben werden. Dies hat einige republikanische Senatoren überzeugt. Eine Rolle spielte vielleicht auch der öffentliche Druck, der eher für diesen Vertrag ist und auch große alte Außenpolitiker der Republikaner sind für den Startvertrag. Die früheren Außenminister Kissinger etwa oder Schulz, die haben sich klar für ein Ja ausgesprochen. Und dann muss man wohl auch sagen, dass viele Senatoren halt unabhängiger denken, als es der Parteiführung lieb ist. Die wollte ja die Abstimmung auf nächstes Jahr verschieben, wenn die Republikaner im Parlament stärker sind und dann dem ungeliebten Präsidenten eine Niederlage zufügen. Da machen jetzt nicht alle republikanischen Senatoren mit.
Das sagt USA-Korrespondent Max Ackermann. Seit Samstag, also seit nunmehr schon 5 Tagen, geht auf dem Londoner Flughafen Heathrow gar nichts mehr. Schnee und Eis haben die wichtigste Drehscheibe der europäischen Luftfahrt lahmgelegt. Erst gestern Abend konnte die 2. von 2 Startbahnen wieder geöffnet werden, doch das Chaos ist groß und bleibt es auch noch eine Weile. Denn die Ausweichmöglichkeiten für Reisende sind in Großbritannien weiter beschränkt. Unser Korrespondent Martin Aliot berichtet.
Die Eigentümerin des internationalen Flughafens London Heathrow, das spanische Baukonglomerat Ferrovial, hat gestern Zelte vor den Abfertigungsgebäuden errichtet, um gestrandete Passagiere vor den Elementen zu schützen. Einige warten seit Samstag auf ihren Flug und seither kamen täglich Zehntausende dazu. Aber auch mit 2 schneefreien Startbahnen sind die logistischen Probleme noch nicht behoben. Flugzeuge sind am falschen Ort, ungewaschene Weihnachtsreisende müssen umgebucht werden. Der Zorn der Biwakierenden ist groß. Sie beklagen sich über mangelnde Informationen und eine gänzlich ungenügende Infrastruktur zur Bewältigung winterlicher Behinderungen. 10 Schneepflüge reichen ganz offenkundig nicht. Selbst Premierminister David Cameron sagte gestern, er sei frustriert, wie lange das alles dauere.
I'm frustrated on behalf of all those affected that it's taking so long for the situation to improve.
Für die geplagten Inselbewohner gibt es, außer den Fähren, kaum Alternativen, denn selbst die Eisenbahnverbindung unter dem Ärmelkanal hat wegen des Wetters ihre Dienste reduziert. Es gibt vor Weihnachten keine freien Plätze mehr. Für jene, die nur innerhalb des Vereinigten Königreichs zu ihren Familien zurückkehren wollen, ist die Lage nicht viel erfreulicher. Gestern fiel die Eisenbahnverbindung zwischen London und Edinburgh wegen eines Defekts aus. Und die Straßenverhältnisse bleiben, wie man hierzulande zu sagen pflegt, herausfordernd.
Heute Morgen 6.10 Uhr. Teuer, unbezahlbar, kaum zu finden. Wer in der Stadt Zug eine Wohnung sucht, braucht Geduld und vor allem Geld. Nun verpflichtet Zug als erste Schweizer Stadt Bauherren dazu, bezahlbare Mietwohnungen für den Mittelstand anzubieten. Und sie hat Obergrenzen für Mietpreise festgelegt. Stefan Eiholzer berichtet.
Der staatliche Eingriff in den Wohnungsmarkt ist von den Zuger Stimmberechtigten angenommen worden. Im Rahmen der Zonenplanrevision hat jetzt die Stadt Zug 4 grosse Grundstücke neu in die Bauzone aufgenommen. Die Grundeigentümer wurden verpflichtet, mindestens die Hälfte der Mietwohnungen, die auf diesen Flächen entstehen, preisgünstig anzubieten. Dieses Vorgehen sei nötig, sagt die Bauchefin der Stadt Zug, Andrea Siedler-Weiss. Denn der Markt spiele in Zug nicht mehr.
Leider nein. Wie schweizweit bekannt, ist der Landwert in der Stadt Zug sehr hoch und deshalb mussten wir diesen Weg einschlagen.
Fast 700 Wohnungen sollen auf den 4 Grundstücken entstehen. Die Hälfte darf den von der Stadt festgelegten Mietpreis nicht übersteigen. Günstig heisst für Zuger Verhältnisse, dass eine 4-Zimmer-Wohnung maximal 2300 Franken kosten darf, exklusiv Nebenkosten. Mit dieser Massnahme hofft Zug, dass sich auch Normalverdiener das Leben in der Stadt leisten können, wie Bauchefin Andrea Siedler-Weiss sagt.
Es ist ein Bedürfnis in Zug, dass diese Wohnungen auch für den Mittelstand angeboten werden und deshalb hat die Stadt als einzige in der Schweiz jetzt diese Verordnung erlassen.
Der Mietpreis wird an den hypothekarischen Referenzzinssatz des Bundes angebunden. Alle 5 Jahre müssen die Eigentümer Rechenschaft über die Mietzinsgestaltung ablegen. Aber wer die künstlich günstig gehaltenen Wohnungen mieten darf, darauf hat die Stadt Zug keinen Einfluss.
Das war der Bericht von Stefan Eiholzer. Um überleben zu können, beziehen in der Schweiz 3 von 100 Personen Sozialhilfe. Sie bekommen also Geld vom Staat. In absoluten Zahlen sind das etwa 230.000 Menschen. Zum ersten Mal seit 4 Jahren ist diese Zahl wieder angestiegen, vor allem wegen der Wirtschaftskrise. Doch aus den Zahlen lässt sich auch ablesen, welche Massnahmen Sozialhilfebezügern geholfen haben, wieder Arbeit zu finden. Caroline Ahren.
Es sind immer noch viele junge Erwachsene, die Sozialhilfe beziehen, aber der Anteil wächst gesamtschweizerisch weniger schnell als früher, dank Bemühungen, diesen Menschen wieder einen Job zu geben. Der Kanton Zürich konnte die Quote von 4 gar auf 3,8 senken. Ein Grund: In Winterthur erhielten die Mitarbeiter auf dem Sozialdienst mehr Zeit, um sich um junge Personen zu kümmern. Mit Erfolg, sagt Norbert Riesen vom Bundesamt für Statistik.
Konkret, dass man mehr Ressourcen zur Verfügung steht, personell und finanziell, mehr auf die Fälle individuell eingeht und gleichzeitig auch bei Unternehmen sensibilisiert für die Thematik. Für mich ist es eigentlich diese Kombination, die wirkt.
Während in einzelnen Kantonen die Quote der jungen Sozialhilfebezüger also gesunken ist, ist sie dafür bei Älteren stark gestiegen. Norbert Riesen.
Wir haben festgestellt, dass die älteren Menschen, die zwischen 55 und 65 im erwerbsfähigen Alter wesentlich größere Schwierigkeiten haben, sich wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, wenn sie mal arbeitslos geworden sind. Das liegt aber auch nicht am Bildungsniveau, das ist nämlich eher höher als bei den jungen Erwachsenen in der Sozialhilfe. Es ist wirklich eine Frage primär des Arbeitsmarktes.
Die vorliegenden Zahlen bilden die Situation im letzten Jahr ab. Wie sich die Wirtschaftskrise auf die Sozialhilfe auswirkt, lässt sich erst in einem Jahr sagen, wenn die Zahlen von 2010 ausgewertet sind. Norbert Riesen rechnet aber damit, dass die Zahlen erneut steigen. Offen ist lediglich, wie stark. Und ebenfalls offen ist, wie sich die Sanierung der Arbeitslosen- oder der Invalidenversicherung auf die Sozialhilfe auswirkt. Ob es eine Verlagerung in die Sozialhilfe gegeben habe, das könne man noch nicht sagen, so Riesen.
Aufgrund der Sozialhilfestatistik allein kann man das nicht sagen. Man kann das dann machen, wenn man Daten der Sozialhilfe, der Invalidenversicherung, auch der Arbeitslosenversicherung miteinander verknüpft und über einen längeren Zeitraum untersucht.
Dies werde nun gemacht, um nächstes Jahr auch diese Frage beantworten zu können.
Soweit heute Morgen. Die Redaktion leitet Matthias Heim heute früh, am Mikrofon Simon Loy.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.